Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Hallo und schönen guten Tag zum Podcast der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Neuwerk heißt er. Mein Name ist Anne Seiler und bei mir ist Marie-Lin Speckert zu Gast. Grüß dich.
Hallihallo.
Du bist nach Halle gekommen aus einem bestimmten Grund gerade.
Ja, genau. Ich habe mal wieder, es ist lange her, eine Ausstellung, die mich zurück in die Fastheimat bringt, gefühlt.
Du bist 1989 in Hannover geboren, du lebst in Berlin und du hast hier an der Burg studiert.
Ja, geboren in Hannover, da habe ich natürlich meine ganzen Schulabschlüsse gemacht. Ich bin nach Halle gekommen, auch über Umwege, über Hamburg und Köln, aber meine Mutter, ihre Schulfreundin war, kann man inzwischen sagen, Professorin Una Mörke, habe ich sozusagen einen kleinen Schnupperkurs bekommen, wie die Strukturen an der Kunsthochschule Halle sind und konnte dann auch überlegen, okay, wo möchte ich eigentlich hin, wo möchte ich studieren, habe mich auch an mehreren Unis beworben und am Ende hat mir aber Halle eben am besten gefallen, nicht nur durch die Frau Mörke natürlich, sondern auch, weil ich gemerkt habe, dass hier durch die verschiedenen Handwerke ich das meiste profitiere für mich, weil für mich ist immer dieser Gedanke, wie kann ich am meisten selber etwas herstellen, als dass ich das in Auftrag gebe, plus die Technik zu wissen und zu lernen, ist einfach für mich, also das ist für mich einfach total wichtig. Das ist auch rückzuführen zu meiner Mutter, die Flötistin ist und wir aus einer Musikerfamilie kommen, wo es einfach wichtig ist, dass man die Tonleiter kann, ehe man in die elektronische Musik zum Beispiel geht.
Wenn du dich als Künstlerin beschreiben müsstest, wenn du dich als Künstlerin beschreibst, was sagst du dann? Was machst du?
Das ist die schlimmste Frage, die man mir stellen kann. Jedes Mal
gerne.
überlege ich, auch gerade wenn man eine Vita schreibt, was ist der erste Satz, den man da reinschreibt? Also ich mag mich auch gar nicht in eine Richtung so drängen, aber meistens sage ich interdisziplinär arbeitende Künstlerin, Medienkünstlerin. Wenn man mich fragt, was hast du studiert, dann sage ich, ich bin Bildhauerin. Also es ist halt eigentlich irgendwie ein bisschen von allem, aber ich finde eben dieses Interdisziplinäre oder neuerdings sagt man, glaube ich, auch transdisziplinär, weil ich einfach in allen Richtungen mir was zusammenbastel, sage ich so. Und für mich ist es unabhängig davon, was ich, ja, also es ist ja immer dieser klassische Gedanke, eine Malerin oder eine Bildhauerin und wenn egal, wo ich irgendwie mich in ein Gespräch begebe, ist auch immer genau das irgendwie, ja, es ist so, wie wenn du als Malerin versuchst, ein Bild vorher in Gedanken zu bauen. Das habe ich nicht. Das ist es halt nicht, ne? Sondern ich arbeite einfach mit Materialien und mit ihrer Haptik. Und für mich ist es wichtig, das zusammenzubringen. Das kann Sound sein oder visuell, ne? Es muss eben nicht ein Gegenstand sein, oder?
Zu den Anfangsfragen im Podcast gehört auch immer noch, was verbindest du mit der Kunststiftung Sachsen-Anhalt?
Also ich meine, ich habe ja hier einfach auch studiert, diese 5 Jahre, und die Kunststiftung war immer Dreh- und Angelpunkt. Es war für mich immer gedanklich dieses, irgendwann bin ich mal da und repräsentiere auch das, was Halle auch zu bieten hat oder was Sachsen-Anhalt zu bieten hat. Und wir sind nicht viele, also viele Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube, wenn man nach außen geht, wenn man nach Berlin oder irgendwo hingeht, dann kann man das gar nicht glauben, dass so gute Künstler und Künstlerinnen hier sind. Aber die sind da und die werden eben auch repräsentiert von der Kunststiftung. Und das ist das, wo ich einfach dazugehören wollte.
Und ja. Das heißt, ein Stipendium hast du gemacht, eins machst du gerade?
Genau. Das erste Stipendium war für mich ja auch einer der ersten, die ich nach meinem Studium hatte. Da habe ich ja auch noch in Halle gelebt. 2019, glaube ich. Das war so eigentlich nach dem graduierten Stipendium mein Glückslos. Und da habe ich halt wirklich auch mal das erste Mal die Arbeiten realisieren können, die ich so im Studium gar nicht finanzieren konnte. Ich meine, klar, so ein monatliches Stipendium ist jetzt auch nicht so hoch, ne? Aber ich habe ja noch eine Halle gelebt. Damit hat es funktioniert. In Berlin ist es eine andere Sache. Da habe ich das erste Mal wirklich das Geld in die Hand genommen und gesagt, ich habe das und das in meinem Kopf. Ich könnte es so ohne diese Förderung nicht machen. Also nutze ich das jetzt. Ich habe das auch noch nicht mal zum Leben genutzt unbedingt. Aber ich habe es eben dafür benutzt, genau. Und das jetzt ist ja praktisch dadurch entstanden, dass ich auch zwischenzeitlich mir, also auch parallel zum Studium, habe ich mir immer Kontakte zur Anatomie aufgebaut. Ich habe als Hiwi gearbeitet dort und habe für die Sammlungen gearbeitet, habe viel medizinische Präparation gemacht. Erst hatte ich tierische Präparationen gemacht, also zoologische Präparationen, das sieht man ja in meinen Arbeiten. Und im Anschluss habe ich mich aber dann auf die medizinische Präparation spezialisiert und wegweisend in die Richtung zu gehen, war eigentlich ein Seminar, ein Kunstgeschichtsseminar, was wir hatten, wo es um Präparation ging und wo wir das erste Mal in der, oder ich überhaupt das erste Mal in der Mäcklischen Sammlung war. Dann habe ich gedacht, so, wenn es möglich wäre, mit denen einfach ein Projekt, also zusammenzuarbeiten, dann doch durch die Kunststiftung. Und was für Möglichkeiten gibt es hier? Dürfte ich mal in die Sammlung? Dürfte ich recherchieren? Darf ich hier Fotos machen? Und da waren sehr viele Limitierungen, also keine Fotos. Ich durfte keine Fotos mit nach Hause nehmen. Ich durfte auch nichts publizieren, was auch total verständlich ist.
Die Mäcklischen Sammlungen, vielleicht nochmal für den Hintergrund, eine der größten anatomischen Sammlungen Europas oder weltweit sogar. Und da sind sehr viele wertvolle Präparate. Wahrscheinlich liegt das so ein bisschen auch daran, ne?
Alte, wertvolle, aber natürlich auch ethisch fragliche, aber das haben meistens die Sammlungen immer. Also ist ja ein Thema, was ja überall ist. Und sie ist eben nicht öffentlich zugänglich. Also sie ist natürlich, man kann sich halt eine Führung buchen, aber die ist nicht öffentlich zugänglich.
So, Stichwort Anatomie. War das vorher für dich schon ein Thema oder hat das für dich dort gezündet?
Das war schon immer ein Thema.
Erzähl mal, wann ging's los? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl beim Ansehen deiner Arbeiten, die Marie, die hat schon früher Puppen seziert und mal geguckt, was drinne steckt.
Nee, das habe ich nicht. Ich habe natürlich auch so immer diesen Gedanken dahinter, das arme Tier. Deswegen, das ist auch der Grund, weshalb ich von der Tierpräparation weg bin. Wo ist das entstanden? Eigentlich 2015 mit meinem Abschluss war die Frage, was machst du, Marie? Also mit der Kunst wirst du so nicht leben können. Du kannst als Metallbauerin arbeiten, weil ich Metallbildhauerei studiert habe. Vielleicht kann ich das. Ich habe aber auch keinen Schweißerschein, jetzt schon, aber damals nicht. Und dann habe ich halt parallel eben immer als Hiwi dort gearbeitet, weil ich schon Existenzängste hatte und dachte, wo könnte ich hin? Und ich wollte eigentlich Medizin studieren, aber ging gar nicht. Also mit meinem Abi, ich hatte ja noch nicht mal ein Abi, also kann ich vergessen. Ich dachte, okay, Tierpräparation, das war das, die Knochen haben mich interessiert, gar nicht die Haut, sondern die Knochen, aber das macht ein Tierpräparator eigentlich gar nicht so. Das macht, also der Tierpräparator ist für die Außenhülle, ich will es jetzt nicht permanent, also ist nicht immer so, aber meistens ist er für die Außenhülle zuständig, macht innen sozusagen eine Form dafür. Und das hat mich nicht gereizt. Mich hat gereizt, was ist da drin, was passiert da und wie konserviert man, also wie macht man da so ein Screenshot von? Dann habe ich mich einfach mal informiert und es gibt sogar einen Zeitungsartikel darüber. Marie möchte eine Weiterbildung in der Charité machen, habe ich nie gemacht, würde ich auch nie machen. Ausbildung zum medizinischen Präparator machen. Das steht ganz dick in der Zeitung. Habe ich nie eingelöst, das Versprechen.
Okay, dieses Geheimnis wurde hiermit gelüftet.
Das wurde gelüftet, aber ich bin einfach direkt ins Institut gegangen und habe da die Präparation und die Plastination kennengelernt, die ich so in einer Ausbildung nicht gelernt hätte. Und das ist eigentlich mein direkter Zugang auch zur Mäcklischen Sammlung, weil die machen auch medizinische Präparation mehr. Darüber bin ich dann aber zu einer Stelle gekommen im Institut für Veterinärpathologie und habe dann in der Pathologie dort direkt als medizinische Präparatorin ohne Ausbildung 4 Jahre gearbeitet.
Was kommt denn da rein am Ende?
Also jetzt bei einem präparierten Tier ist es Holzwolle, es ist PU, also all meine Skulpturen, der Hirsch, die sind alle aus Schaumstoff.
Also Anatomie hat dich interessiert, die Tiere haben dich interessiert. War das irgendwas, was in deiner Kindheit eine Rolle gespielt hat, die Liebe zu Tieren?
Ja, also meine Uronkel, Großväter, väterlicherseits, Uronkel, väterlicherseits waren auch Präparatoren. Aber ich hatte mit denen gar nicht so einen Kontakt. Ich habe das nur, wenn ich bei meiner Oma im Keller war und dann noch die ganzen alten Schädel da standen, die sie dann auch gespendet hat, weil sie einfach nur zwischengelagert waren bei ihr. Das hat mich fasziniert. Der Geruch, es funktioniert halt in jeder Situation. Also man muss gar nicht so viel um das Objekt, sage ich jetzt mal, also um den Schädel machen. Es funktioniert einfach mit der Präsenz. Und das ist, ob es im Keller gestapelt ist, ob es in einer Abstellkammer in Metallschränken oder auch in einem Holzschrank steht, es ist total egal, es funktioniert.
Es ist immer aussagekräftig und sehr ausdrucksstark.
Es hat immer eine Message eigentlich auch, aber es hat auch immer eine Atmosphäre. Es ist eine Ruhe und man kann auch sagen, für mich ist, sobald der Tod eintritt, ein Material von mir, sage ich so doof, es hört sich emotionslos an, ist es aber nicht. Also sobald, das ist jetzt philosophisch und das passt auch zu den anderen Themen, sobald die Seele schwindet, merkt man halt einfach, der Körper erschlafft, dann ist das, was vor einem ist, nicht mehr unbedingt das, was es war. Deswegen kann ich das gut trennen voneinander. Das heißt, das ist nicht dieses, boah, das war mal ein Tier oder das war mal ein Mensch. Aber das ist schon sowas, wie soll ich es beschreiben? Es hat eine Ruhe. es hat auch so eine Gelassenheit, es ist einfach da. Und es ist immer ein Kontrast, ich kann es nicht erklären. Es ist immer ein Kontrast und ja, es ist, ich will nicht sagen morbide, aber es hat auch so eine Kälte, die mir aber gefällt. Es ist wie, wenn man Fleisch aufschneidet und das Fleisch hat eine schöne Farbe.
Da du ja als Künstlerin auch an diese Themen und Sachen rangehst, können wir uns ja vielleicht mal so ein bisschen über deine Diplomarbeit, ich denke, das war deine erste größere Arbeit, Das ist was ganz Besonderes, dieser Hirsch.
Also zum Hirsch selber bin ich gekommen, weil ich zu der Zeit, ich habe wie gesagt viele Praktikas gemacht, ich habe mit Ingo Kopmann gearbeitet, den ich auch durch das Seminar für Kunstgeschichte kennengelernt habe. Er hat einen Vortrag gehalten und da habe ich ihn angesprochen, er hat in Berlin gearbeitet und da habe ich immer da ausgeholfen. Und dann habe ich aber gedacht, so was er auch total bricht, was mir auch an seiner Arbeit gefällt, er präpariert nicht einfach, also macht er auch, aber Präparate für eine Sammlung, sondern er macht die für die Filmindustrie oder Spezialanfertigung für irgendwelche Leute, die eine Idee haben, für Künstler, Künstlerin, für Bismarck macht er auch die Präparate. Ne? Was ich bei ihm eben spannend fand, was ich da gelernt habe, ist, das ist jetzt eigentlich auch ein bisschen konträr zu dem Schädel, aber diese klassische Darstellung vom rührenden Hirsch oder von dem Kopf, es ist langweilig, Entschuldigung, es ist langweilig, ich muss das nicht so sehen. Ich möchte eigentlich, dass das Tier, was mal gelebt hat und was jetzt wieder so eine Art Seele eingehaucht bekommt durch das künstlerische Schaffen von demjenigen, der es baut, möchte ich auch, dass der sich wehrt. Oder dass der auch eine Stärke zeigt oder auch eine Schwäche, aber auf jeden Fall eine Emotion und nicht ein starres, okay, ich bin ein Vogel, okay, ich bin ein rührender Hirsch, weil ich mal gerührt habe sicherlich. Nein, es kann auch ein Hirsch sein, der im Raum integriert, vielleicht Angst hat und in eine Kampfposition geht oder der ausbrechen möchte. Oder auf jeden Fall möchte ich auf gar keinen Fall ein klassisch dargestelltes Präparat in irgendeiner meiner Ausstellungen sehen.
Vor allen Dingen dann seelenlos, ne?
Ja. Meinetwegen, ich hatte ja auch hier in der Kunststiftung zwei Präparate ausgestellt, den Trauerschwan und ein Kalb. Und die waren alle in einer entweder fallenden Position und einer Kampfsituation. Also nicht der schöne Schwan, der da steht und vielleicht noch seine Flügel ausbreitet. Auch nicht ein Kalb, sowieso nicht. Wer stellt ein Kalb aus? Ne? Also völlig konträr.
Du.
Ich, ja, weil ich finde, ein Kalb hat genau so eine, jetzt rede ich von Würde, da könnte man jetzt auch sagen, was ist halt ein Präparat eine Würde? Ne? Also
man würde jetzt annehmen, es hat eine Würde, weil irgendjemand es verewigen will.
Ja, und irgendwie ein Symbol oder eine Trophäe. Trophäe ist ja auch so ein Thema, in seiner Villa oder vielleicht in seinem Schlafzimmer haben möchte. Und sei es nur das Geweih eines Hirsches oder die Pfote, also hier eine Klaue, die dann als Halterung da ist. Also ich mag es nicht. Ich mag sowas auch nicht in meiner Wohnung haben, aber ich denke halt, wenn ich schon so ein totes Tier vor mir habe und ja, dann möchte ich dem auf jeden Fall wie eine Seele oder wie so ein Leben kurz nochmal einen Ausschnitt seines Lebens darstellen.
Und was hat der Hirsch nun bekommen von dir?
Von der Körperhaltung muss man sich den so vorstellen, ist er in einer Position, wo er in Angriff geht. Das heißt, das Geweih, also der Kopf ist geduckt und das Geweih richtet sich nach, je nachdem wie er steht, meistens zum Publikum.
Der ist 1:1, ne?
Der ist 1:1 groß. Der Kopf ist präpariert, also es war ein lebendiger Hirsch. Das heißt, der, ich weiß nicht wie er verstorben ist, ich habe ihn vom Jäger wahrscheinlich erschossen. Das Geweih gehört sicherlich nicht zu dem Hirsch, aber ist auch zu mir gekommen. Und den Rest des Körpers habe ich nicht besessen. Das heißt, ich habe den dann rekonstruiert mit Bleiplättchen, der wie eine Ritterrüstung wirkt. Und ich habe dem noch Hufe gegeben, also Klauen gegeben, aus Bronze gegossen, was ich auch an der Burg gelernt habe.
Und es stand dazu ein philosophischer Satz. Also, das Werk ist der böse Zwilling des Menschen. Was meinst du damit?
Wir haben immer auch eine aggressive Seite, ne? Oder eine hilflose Seite, die ja nicht unbedingt der böse Zwilling ist, sondern die auch einfach einhergeht mit der guten Seite. Ich meine, das weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein Hirsch wäre und ich wäre in so einem Raum und ich würde ausflippen, weil ich da nicht hingehöre und Angst hätte und aggressiv wäre, dann alles zerstöre, ist es ja nicht automatisch böse, sondern es ist einfach gerecht, oder? Es ist gerechtfertigt, ich kann es verstehen. Trotzdem ist es aber eine Aggression, also eine Handlung der Aggression. Und ich denke, beides ist vorhanden. Der friedliche Hirsch, aber der genauso eine dunkle Seite hat, vielleicht nicht eine aggressive, aber vielleicht ist der das Arschloch im Wald gewesen, weiß ich ja nicht. Ja, ich habe immer mir gedacht, ich möchte genau das rauskitzeln aus den Arbeiten, was nicht konform ist. So. Und das kann eben auch unangenehm sein.
Was ist deine kontroverseste Arbeit diesbezüglich?
Ist tatsächlich auch ein Teil meiner Diplomarbeit, und zwar Alpha. Es ist keine Skulptur in dem Sinne, irgendwo schon. Und zwar meine Windhunde haben während der Ausstellung eine Fleischskulptur. Also es ist einfach ein Berg mit Fleisch und Knochen, die ich zusammengepackt habe. Jedes Mal sieht die anders aus, weil jedes Mal habe ich andere Fleischstücken. Und die Hunde fressen während der Ausstellung, auch Ausstellungseröffnungen, diese Skulptur nicht nur kaputt, sondern sie zerreißen sie.
Das sind Jagdhunde, ne?
Genau, es sind Jagdhunde aus Spanien, aus dem Tierschutz, die für Hasenjagd eingesetzt werden und auch stark unter Tierleid leiden in Spanien immer noch. Auch das ist so für mich die einer der wenigen Rassen, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, die für mich vom Instinkt her noch am ehesten funktionieren. Und das nutzen wir ja für die Jagd, ne? Jedes Mal, wenn ich diese Performance gemacht habe, also wir stellen uns vor, wir haben eine Ausstellung im White Cube, da ist ein Metall, also ich habe die Fleischstücke immer auf Metallplatten gepackt, die ich geschweißt habe, die aussehen wie Richtplatten. Also Richtplatten sind Platten, wo man Metall biegt und schlägt. Mhm. Und Richtplatten, finde ich, halt passt auch ganz gut zu hinrichten oder richten, einfach vom Wort her. Wir stellen uns diesen weißen Raum vor, wo dieses Fleisch eben besonders viel kontrastreich hat, ist, und Menschen kommen rein, Menschen trinken Wein oder weiß ich, Sekt, und die Hunde völlig unaufgefordert fangen an, halt sich an diesem Fleisch zu nähern. Und in unseren Gedanken ist es eigentlich so, dass das doch total aggressiv und dynamisch verlaufen müsste, und so war es nie der Fall. Ich habe die bestimmt 10-mal gezeigt, diese Performance mit unterschiedlichen Hunden, mit Hunden, die mitgebracht wurden von den Gästen. Und es gab nie eine Auseinandersetzung. Es war immer so, dass sich das Rudel, sage ich mal, also die Hunde, die sich im Raum befanden, untereinander vorab schon abgesprochen haben, wer als erstes und wer danach.
Die haben die Hackordnung festgelegt.
Ja, und das alles stillschweigend. Und das haben die Menschen da drumherum gar nicht mitgekriegt, weil die hatten ihren Fokus auf dieses Fleisch und den Hund, der frisst. Es gab dann dieses Kontroverses, dieses zwischen, oh, das finde ich ja total eklig, irgendwie ist es auch interessant. Und dann gibt es so eine entspannte Stimmung bei den Leuten, wie sie sehen, dass diese Fleischklöpse zerhackt werden. Die Geräuschkulisse ist natürlich phänomenal, wenn die dann mal was abkriegen und dieses auch mit irgendwie auf die Richtplatte was knallt, so ein Stück Knochen oder so. Mhm. Und anstatt, dass man da irgendwie mit Ekel rangeht, was ich erstmal vermutet hätte, denkst du ja, also erstmal, der Hund frisst Fleisch und kein Trockenfutter eigentlich. Also so gesehen ist das jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Aber in diesem Rahmen, in diesem White Cube, hätte ich gedacht, dass sehr viel mehr Ekel hervorkommt. Und das ist nie der Fall. Es war immer der Punkt, dass die Zuschauer, Zuschauerinnen, Besucherinnen, Besucher sich entspannt haben und sich das angeguckt haben, wie als wäre das eine Show. Also wir haben das nicht angegeben, wir haben nicht angefangen, die Hunde haben angefangen. Das lief einfach, weil die Hunde haben einfach gegessen und dann, wenn einer satt war, kam der nächste dran. Das war völlig unspektakulär von der Seite von das, was man erwarten würde. Ne? Und was in den Menschen aber vorgeht, finde ich halt irgendwie interessant und fraglich. So, ist das in Ordnung? Hat halt diese Meinung oder was man sich vorstellt, eben einfach gekippt. Also plötzlich wird der Zuschauer eben auch zu so einem Teil dieser Performance. Man sieht auch eben die ganzen Handys, die da drauf starren. Ja, und wie das dann halt so Thema ist, ne? Ich kann natürlich meine Gefühle zu meinen Werken oder zu meinen Inspirationsquellen nicht an den Nächsten unbedingt weitergeben, aber jeder entwickelt, glaube ich, schon ein Gefühl zu einer Arbeit.
Das Zerlegen von Tieren oder Fleisch oder das Zerlegen von ehemals Lebendigem spielt in deiner Arbeit eine Rolle. Wir haben ja gerade über die Hunde geredet. Du hast noch eine andere Arbeit. Da spielt ein Hummer eine Hauptrolle, und beschreib mal die Arbeit.
Also es geht um ein Video, was sich auch in einem Loop spielen lässt, weil ich sie mir ganz gut vorstelle wie so eine japanische Straßenwerbung. Da geht es darum, dass sozusagen eine Frau oder eine Person macht sich zurecht im Anfang, also ihre Haare, und zieht sich auch schick oder speziell an und setzt sich an den Tisch und zerlegt dann nach den Regeln des Knicke einen Hummer. Da geht es mir auch vor allen Dingen darum, dass bei der Frau ist sozusagen keine Mimik zu sehen, sondern man sieht nur ihre Lippen, also wie sie isst, aber ansonsten hat sie eigentlich kein Gesicht. Da geht es mir eben vor allen Dingen darum, auch wie sie das Fleisch aus der Hülle herauszieht, also das Fleisch des Hummers aus den Schalen. sozusagen wieder eine Zerlegung oder eine Art Häutung, aber auf eine andere Weise, die sehr stark mit Sound unterlegt ist. Das heißt, dieses Video außer am Anfang, wo sie sich zurecht macht, wo man auch kein Gesicht sieht, ist eigentlich nur das Knacken, wie sie den Hummer zerlegt.
Das ist martialisch, oder?
Ja, das ist schon martialisch, aber ja, genau. Und ich stelle mir das ja immer so vor in so an so ein Buffet oder so. Aber es hat leider noch nicht so funktioniert. Ich dachte so an Kunstbuffet, so dass die Leute dann so essen und das dann sehen und dann nochmal überlegen, ob sie sich den Hummer nehmen oder so.
Du findest ja deine Arbeiten, deine Werke quasi überall, also nicht nur in den Sammlungen wie zum Beispiel der Meckelschen, sondern im Grunde überall, wo du gehst und stehst, kannst du sozusagen ja vielleicht mit einem anatomischen Blick schauen, was kommt als nächstes, was fasziniert mich als nächstes, das Innen, was ich nicht sehen kann.
Absolut, ja, doch. Das ist auch so eine Büchse der Pandora, mag ich gerne. Ja, also ich meine, was ich natürlich durch die Anatomie, Makroskopie vor allen Dingen gelernt habe, ist Plastination. Und ich habe sowas eben ausprobiert an ja, Schafsköpfe, die ich vom Lebensmittelladen kaufen konnte. Ja, und habe da praktisch diese Prozesse von, man entfettet etwas oder man entwässert. Man geht diese ganzen Prozesse durch, man friert die ein, man schneidet sie in dünne Schnitte und das sind viele, viele Prozesse. Die wollte ich lernen und die wollte ich lernen, damit ich sie in meiner Kunst anwenden kann und damit ich eben vor allen Dingen diese Prozesse auch wieder installativ darstellen kann. Weil was da für Sound und was da für Wunder passieren in der Zeit, die werden ja dann wieder schlecht oder es verändert sich wieder, ne? Das ist halt geil.
Ne? Ist dir das wichtig, also jetzt mal abgesehen vielleicht von deiner Diplomarbeit, dass deine Kunstwerke, dass die sich weiter verändern?
Ja. Ich fände es auch gut, wenn sie irgendwann verschwinden. Das wäre irgendwie auch gut. Aber dafür habe ich sie zu gut konserviert. Ich glaube nicht, dass sie sich auflösen.
Wer sind deine Vorbilder in der Kunst?
Ich habe, also Vorbild ist Matthew Barney. Auch der zeigt viel so Prozesse, ne, in seinen Cremaster.
Wie ist Weight of Soul entstanden? Und vor allen Dingen dieser Name dazu, weil du vorhin gesagt hast, die Seele ist dann nicht mehr da. Jetzt ist sie ja dann doch noch in Werken drin oder hast du sie zurückgebracht?
Das ist tatsächlich irgendwie immer Thema. Was ist die Seele? Und vor allen Dingen das Wort Seele ist ja auch sehr religiös belastet. Oder ist es das Bewusstsein? Ne? Aber es gab eben die Theorie, dass die Seele eben in bestimmten Grammzahlen messbar ist. Und sobald der Körper stirbt, ist diese Seele eben nicht mehr im Körper, weil man genau das berechnen hat. Aber der Arzt MacDougall, der hat dieses Experiment gemacht und der hat dieses Experiment auch an Tieren gemacht und hat festgestellt, als er Hunde hatte, die er vergiftet hat, dass sich da dieser Unterschied eben nicht bemerkbar macht, dass Tiere keine Seele haben. Und das war für mich ein Grund, jedem Gegenstand, jedem Werk, was ich habe, eine Grammzahl zu geben, Weight of Soul, komplett. Und das war für mich aber der Gedanke überhaupt, okay, was ist die Seele oder gibt es ein Bewusstsein oder warum wird die überhaupt bemessen und gesucht? Weil diese Fragen sind ja immer noch nicht geklärt. Wollen wir die klären? Also wo ist die Seele? Was ist die Seele? Was ist das Bewusstsein? Wo steckt sie? Und das ist ja auch ein Thema jetzt in der Meckelschen Sammlung mit dem gallischen Schädel, der unterteilt wird, wo welche Emotionen wo im Kopf verankert sind. Dieses Bestreben nach alles zu erklären.
Dieses Bedürfnis kannst genau. Du nicht nachvollziehen oder hast du das
doch gleich? Ich hab's irgendwo auch, ne? Aber ich find's eben auch gut, dass manche Sachen sich nicht klären lassen und aufklären lassen und dass wir nicht wissen, wo es nach dem Tod hingeht. Und gerade so Nahtoderfahrungen sind ja auch ein total spannendes Thema. Ich habe dann eben in dieser Ausstellung, also Weight of Soul, habe ich dann, also auch der, ich weiß gerade die Zahlen nicht aus dem Kopf, aber da habe ich alle Arbeiten zusammen einmal auf die Waage gestellt, zusammengerechnet und das ist jetzt halt praktisch meine Arbeit, meine Werke sind jetzt halt meine Seele. Ne? Das ist das, was ich da zeige. Das ist jetzt natürlich auch sehr plakativ, aber ich habe mich darüber auch lustig gemacht. Logisch. Also die Theorie, dass die Seele halt so bemessbar wäre oder überhaupt messbar ist, ja, das habe ich mit Humor aufgegriffen und sozusagen so auch meine Ausstellung benannt und dann einfach eben mein Stahl, was irgendwie 7 Kilo wiegt, einfach nochmal dies und das noch darauf. Und da war, ich meine, wie viel Fell und so da, also wie viele Seelen in einem so ein Bild von mir stecken.
Was sind deine Arbeitsmaterialien? Das stand ja auch an einem deiner Bilder. Sie arbeitet mit Fell, Haut und Haaren.
Ja, eigentlich schon. Also vor allen Dingen am liebsten mit Stahl, wenn man sich's leisten kann. Also vom Werkstattpensum her.
Aber dann als Gerüst, oder?
Als Gerüst, und ich habe auch Skulpturen gemacht, aber das mache ich schon nicht mehr. Also eher als Gerüst oder als Bestandteil von den Werken. Vor allen Dingen aber auch um das Material. So, ich mag das, dass es da ist. Es hat so ein Gewicht. Und dann habe ich eine Weile bislang gerne mit Fell und mit Leder gearbeitet, sehr viel, was ich aber gar nicht mehr so mache, sondern eher dann, ich versuche auch gerade einfach Leder zu imitieren. Ich mag dieses jetzt mittlerweile auch in die Richtung zu gucken. Warum Leder?
Bist du auf der Suche, wie alle gerade auch so ein bisschen, natürlich jeder auf seine Art und Weise und vor einem anderen Hintergrund, sozusagen alternative Materialien zu finden? Zum Beispiel eben, wenn man vegan lebt, möchte man kein Leder haben?
So sieht's aus. Also bei mir ist das auch ein Punkt, genau das. Ne? Weil ich denke so, ich habe jahrelang meine Werke so gestaltet und finde es halt einfach auch nicht mehr in Ordnung. Das ist einfach, also von meiner Perspektive ist es einfach schon gar nicht mehr in Ordnung, dass ich das Material gewählt habe. Und trotzdem weiß ich aber, warum ich es gewählt habe. Also ich habe ja auch zum Beispiel ein Pferd präpariert. Das habe ich gar nicht präpariert, im Gegenteil. Ich habe die Form gebaut und habe mir bei eBay Kleinanzeigen einen fertigen Pferdeteppich gekauft für 400 Euro und habe den auf meine Form zurechtgeschnitten. Da ging es mir zum Beispiel auch darum, eine Ressource zu nutzen, ein Tier, was einfach als Teppich bei irgendwem mal lag, was ich mir schon gar nicht vorstellen kann, aber wir haben ja ganz viele Kuhteppiche bei IKEA, bei Rinderteppiche, wieder zum Leben, sage ich nicht, aber wieder in seine Form, in eine ursprüngliche Form zu bringen. Ich hatte auch überlegt, ob ich das verbrenne, damit es nochmal eine Zeremonie gibt, aber nicht so einfach mit dem ganzen Plastik, was da drin ist. Also so vom Ressourcen her ist das alles nicht in Ordnung. Ne? Also ich bin großer Fan von, wie gesagt, Abformen, Imitieren, alternative Materialien inzwischen.
Was ist jetzt die Alternative für Leder bei dir gerade?
Es gibt auf jeden Fall gute, aus Pilzen hergestellten Leder. Finde ich gerade sehr spannend, habe ich aber noch nicht probiert. Würde ich gerne, wenn ich in die Richtung weiterarbeiten sollte. Ansonsten auch Gegenstände oder auch Tiere, die ich finde. Ne? Also die tot sind und die ich finde. Haben ja auch viele Künstlerinnen und Künstler gemacht mit bisher.
Die nimmst du mit?
Und die nehme ich mit und das kann ich eben, ich friere die ein. Dann gucke ich mal, was ich damit mache, aber dann kann man vielleicht auch noch was rausnehmen.
Ist dein Kühlschrank voller toter Mäuse und Vögel?
Ja, also ich bin nicht mehr so in diese Richtung so interessiert mehr. Ne? Ich hatte diese Idee, oder für mich war es wichtig, den Tieren eine Würde zu geben am Ende, aber eigentlich schließt sich der Kreis da gar nicht so richtig, weil ich hole mir das Tier vom Jäger, was ja schon irgendwie komisch ist. Ne? Also von der Seite finde ich auch dieses ganze Tierpräparation schwierig mittlerweile.
In welche Richtung geht es denn jetzt bei dir?
Es geht bei mir, und da kommen wir eigentlich wieder zurück zu dem gleich am Anfang, wie etwas dargestellt wird oder was für ein Gefühl das auslöst in den Betrachtern. Mir geht es darum, ein Gefühl auszulösen. Und es muss nicht durch ein totes Tier sein. Es muss auch nicht durch einen Hautlappen sein eigentlich, sondern vielmehr zum Beispiel jetzt mit der heutigen oder mit der diesjährigen Ausstellung hatte ich auch überlegt, ja, sollte ich Knochen konservieren und vielleicht verbiegen und anders darstellen? Und ich so, nee. Ich meine, wir haben die Präparate, wir haben diese Sammlungen, egal wie sie da stehen, sie funktionieren immer. Aber was ich schade finde, ist eigentlich, dass sie immer noch so ein Gruseln hinterlassen. Und was mich interessiert, ist eben genau dieses Gruseln oder dieses, was du sagtest, morbide, rauszunehmen. Und trotzdem aber auch, muss ja nicht immer das schöne Gefühl sein, das darf auch ein bisschen unangenehm sein, aber mir geht es wirklich darum, was zu bewegen in den Menschen. Und wenn das Lamm aus Marzipan ist, was auch nicht mehr das Tier ist, was ich genommen hätte, sondern eine Abformung eines Lammes, was ich auch digital erstellt habe, also auch da, ich arbeite viel mit 3D-Druck mittlerweile, weil ich da super die Form, und dann forme ich das ab und dann mache ich daraus jetzt eine Negativform und dann kann ich halt zum Beispiel ein Marzipanlamm machen. Da kann ich genauso gut die Organe wieder aus Marzipan machen.
Und werden die dann gegessen?
Die werden dann gegessen. Die werden am Ende auch per Gramm verkauft.
Erzähl mal ein bisschen über die Ausstellung, die du da gerade aufbaust in den Meckelschen Sammlungen. Was sind denn da noch für Sachen von dir zu sehen?
Genau, ich hatte praktisch die Möglichkeit, in der Sammlung zu sein und auch mir die Präparate regelmäßig anzuschauen und auch viel Background-Wissen zu bekommen. Und ich hatte mich für das Stipendium dafür entschlossen, eigentlich drei, vier Werke, also Präparate zu nehmen und diese anders zu interpretieren in eine Ausstellung. Hab auch alles angefangen und auch alles fertig gekriegt, aber jetzt für die Ausstellung selber habe ich mich tatsächlich um ein paar Punkte gekümmert, die mir wichtig waren. Also ich kann nicht alles zeigen, es ist einfach so. Der Raum ist nämlich gar nicht so groß. Es ist die alte Krankenhauskapelle vom Medizincampus. Also die ist ja stark sanierungsbedürftig und die wird immer wieder durch Spenden aufgearbeitet. Und die Mecklische Sammlung darf oder kann uns sozusagen die Möglichkeit geben, da mal auszustellen. Das ist alles ganz, ganz neu. Und umso toller finde ich das, dass ich diesen Raum nutzen kann, der auch sehr eingeschränkt ist, kann ich gleich sagen. Es ist einfach, natürlich habe ich super wenig Handlungsmöglichkeit, darf nichts an den Wänden, nur nichts. Also fängt da schon an. Aber was zeige ich? Was mir aufgefallen ist, vor allen Dingen, wenn es dann um Doppelpräparate geht, also siamesische Zwillinge, durfte ich halt auch natürlich keine Bilder machen oder mitnehmen oder zeigen. Das ist einfach ethisch betrachtet ein sehr schwieriges Thema. Und ich habe mich halt immer gefragt, ja, warum? Wenn ich mir die Fotos angucke, verstehe ich es auch. Also ich meine, es ist halt ein Skelett und dann gibt es das einmal als Haut. Also präpariert, sieht aber aus wie zwei Voodoo-Puppen. Also wo ich auch dachte, ja, okay, das ist ja auch jetzt irgendwie alles, na klar, forschungsorientiert. Aber die Präsentation, jetzt nicht in der Mecklischen Sammlung, aber allgemein, ist immer schaurig. Ist egal, ob ich jetzt in Van Hagen in die Körperwelt gehe und ich sehe die, also ich finde es interessant aus meiner Perspektive, aber ich verstehe auch die Leute, die sagen, boah, Was vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass die Präparate alle so stehen wie erwachsene Menschen. Also die Doppelpräparate. Das heißt, die Föten oder Kinder, die ja eigentlich noch gar nicht stehen können, so rein anatomisch betrachtet, stehen da aber ganz gerade und gucken einen an. Und das ist ja eigentlich gar nicht in dem Stadium möglich. Und dann habe ich halt gedacht, okay, was bräuchte es denn, dass es halt eigentlich nicht mehr so schaurig und gruselig ist und vor allen Dingen auch so eine Leichtigkeit bekommt und auch so eine Würde wieder. Wir reden wieder von Würde, was ja auch Teil war. Ich meine, die siamesischen Zwillinge, sagt man ja gar nicht mehr, die Doppelpräparate, die haben halt wirklich, oder Missbildungen, die wurden eben immer für die Forschung eingekassiert. Ne? Also die haben Mütter nicht gekriegt oder die sind auch nicht ins Himmelreich gekommen. Die wurden einfach für die Forschung genutzt und ich weiß noch nicht mal, ich glaube später wurden sie dann auch begraben teilweise, aber eigentlich waren sie ja auch, genau. Und ich habe mir dann halt gesagt so, okay, was finden wir denn in so einer Kirche? Und da sehen wir halt viele Putten. Also ne, klar, man assoziiert immer so was Süßes und Niedliches, aber die haben auch was super Strenges. Und wie würde so ein Doppelpräparat denn als Putte aussehen und ist es dann irgendwie relevant? Der muss ja nicht laufen, kann ja fliegen. Also ist das dann noch relevant? Und genau, und dann habe ich halt einfach wirklich mir die Präparate rausgesucht und die übersetzt in Putten. Das wird halt gezeigt.
Das setzt total viel in mir in Gang, ne? Hm. Also das eine ist das Ästhetische, das andere ist das Verbotene, aber es ist trotzdem, was halt existiert hat oder existiert.
Ja.
Und die Putten, das ist interessant, dass du sagst, sie sind streng, die haben ja was so, vielleicht auch ein bisschen Erhabenes, ne? Mhm. Je nachdem, wie man das eben auch für sich liest, ne?
Naja, und sie gehen in den Himmel, ne? Und sie sind in der Kirche. Und ich denke eben, dieses Spielerische, es ist natürlich auch wieder so eine Gratwanderung zwischen, geht man da zu weit oder, also das gefällt mir ja auch, sonst würde ich es nicht machen.
Würdest du dich als Grenzgängerin bezeichnen?
Ich bin nicht radikal genug, aber ich mag das eigentlich schon, ein bisschen so zu testen. Was auch bei den Putten noch wichtig ist, ist, was jahrelang und eigentlich schon immer, nur heute viel zu wenig, wichtig für ein Institut für Anatomie war, jahrelang waren Bildhauer. Immer. Und das ist natürlich die Putte auch. Ne? Die Putte ist ja auch ein bildhauerisches Element, was in Kirchen vertreten ist, unter anderem. Und in der Präparation, so merkt man das auch in der Mecklischen Sammlung, gibt es häufig Zusammenarbeiten. Die haben ja zum Beispiel beim gallischen Schädel haben die mitgewirkt. Die haben die Vermessungen gemacht. Auf jeden Fall auch mit der Seele haben die auch mitgemacht. Und die Bachbüste ist auch ein Thema, mal einer meiner Arbeiten gewesen. War ja auch mit einem Bildhauer zusammen, der sozusagen eine Rekonstruktion von einem Schädel in die Büste gemacht hat, die dann 1:1 aussah wie Bach. Natürlich, anhand von Vermessungen. Das ist auch mal so ein Thema, finde ich, was auch spannend ist. Das ist geschichtlich gesehen immer auch der Bildhauer, in dem Fall männlicherseits.
Du guckst oft in die Geschichte, so was passiert ist, was gemacht wurde in bestimmten Zeiten, wie umgegangen wurde mit den Themen Leben, Tod, Würde etc. pp. Also spielt eine Rolle oder ist das, lässt du das jetzt quasi hinter dir oder fließt es automatisch sowieso mit ein?
Ich glaube, es fließt automatisch damit ein. Ich dürfte mich, glaube ich, habe das Gefühl, ich dürfte solche Arbeiten gar nicht erstellen, ohne den geschichtlichen Hintergrund wenigstens angerissen zu haben. Ich bin ja noch nicht mal so in der Materie drinne. Ich könnte jetzt keine Daten und nichts nennen, also da bin ich gar nicht gut drin, geschichtlich, aber ich finde, das ist wichtig, dass man das weiß.
Du machst jetzt eine Ausstellung in Halle und in dem Podcast Neuwerk, den wir hier gerade zusammen machen, da frage ich immer danach, wie klingt deine Arbeit? Und jetzt haben wir schon gehört, du machst selber Sounds, du machst auch Videos, das heißt also, bei dir ist weniger sozusagen die Präparation als Beispiel, würde jetzt einen Sound machen oder vielleicht ein 3D-Drucker macht einen Sound, den können wir uns vorstellen. Aber bei dem Thema Sound, was fällt dir da ein, wenn du sagst, ich würde jetzt versuchen, meine Arbeit mal, ohne dass ich sie sehe, als Sound vorzustellen? Was ist so was Typisches für deine Arbeit?
Ja, es sind da zwei Ansätze. Das eine ist, was mich inspiriert, meine Arbeiten zu machen. Das ist ein anderer Sound als das, was ich jetzt meinen Arbeiten schenken würde.
Was inspiriert dich?
Also was mich inspiriert, sind tatsächlich Abzüge. Es sind Kühltruhen, sind Sägen. Aber es sind eigentlich vor allen Dingen Kühltruhen, die so eine Vibration haben. Und wenn dann mehr als eine in einem Raum ist, was häufig bei mir der Fall ist, das ist spannend. Ich habe die alle aufgenommen. Das ist total cool.
Wie die brummen.
Ja, wie die brummen und wie sie dann, ne, und dann dieser Abzug dazu. Ist es wie, wenn man auch in so einem Kühlraum ist, ne? Das ist schon komisch, aber es inspiriert mich irgendwie total. Ich finde es also total geil.
Das klingt so, als würdest du quasi ab und an mal in einen kühlen Raum gehen, um dich inspirieren zu lassen.
Ja, oder Keller auch, ne? Keller sind schön. Und ich glaube, das ist häufig einfach dieses, ja, auch wie das Thema Ruhe, obwohl es nicht Ruhe ist. Es ist ja, also irgendwie, man ist ja immer irgendwie umgeben von Sound. Und wie du sagst, jetzt 3D-Drucker, also wenn du jetzt mich im Atelier besuchst, sind das nicht die Kühltruhen, weil die habe ich gar nicht, sondern die 3D-Drucker. Ich habe ja irgendwie zig 3D-Drucker da stehen. Also ist ähnlich, ne?
Gut, die machen jetzt keinen speziellen Sound, aber nee. Du, genau, wir kommen zum zweiten Teil. Das waren die Sachen, die dich inspirieren und dann sind das die, die sozusagen deine Arbeit ja untermalen oder einfach dazugehören.
Und auch da ist dann der Sound eher wieder eine Atmosphäre zu schaffen. Und zwar nicht die, die ich interpretiere in etwas, sondern die ich gerne vermitteln möchte. Also es ist jetzt tatsächlich konkreter Sound, der in der Ausstellung permanent zu hören sein wird. Ich arbeite am liebsten mit Frequenzen, also versuche die zu verändern, als dass ich jetzt irgendwie einen Effekt drauf tue. Aber ich mag es eben, Frequenzen zu verändern und sie auch da wieder mal unangenehm, mal angenehm, weil ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere.
Man hat jetzt bei Frequenz, fällt mir gleich wieder ein, bei Frequenz, Präparate, Tiere, Herz?
Herz. Auch das ist ja auch widerspiegelnd. Zu meiner Diplomarbeit gab es eine Videoarbeit, die den Herzschlag als Techno-Sound, aber trotzdem jeder Schritt hatte sozusagen einen Klang, ne? Und das hat wiedergegeben den Bluthochdruck oder Blutdruck allgemein. Für diese Arbeit habe ich mich komplett dafür entschieden, mit einem normalen Sinusklang zu arbeiten. Und was mir wichtig war, weil die Arbeit oder die Ausstellung heißt ja auch Dysmorphia, ist es ja auch eine Verschiebung oder auch eine Disharmonie.
Ja, oder entsteht, eine Disharmonie.
Ne? Disharmonie passiert und die sich immer wieder einpegelt und wieder auspegelt. Das heißt, ich habe eigentlich mit einem Klang gearbeitet und ich hatte mir gedacht, das wäre cool, wenn, ich kann mir so vorstellen, dass auch der Himmel so klingt vielleicht. Die Arbeiten sollen mit diesem Klang funktionieren. Und auf der Videoarbeit wiederum sind halt Fragmente vom Himmel, die sich auf eine Video-Wall, die auch zerstückelt ist, die ist nicht im einen, also es sind keine 6 Screens, die als ein Bildschirm funktionieren, sondern es sind 6 Screens, die verschiedene Formate haben. Und darauf wird eben verschiedene Himmelaufnahmen, die ich über die Tage, Monate gemacht habe während des Stipendiums, genau, die habe ich einfach zusammengeschnippelt.
Thank you.
es ist eine Mischung aus sehr entspannend, gleichzeitig aufregend, weil man unbedingt wissen will, wo geht der Ton jetzt hin. Dann gibt es so eine Vibration, die ist fast so ein bisschen unangenehm. Also so eine Mischung aus ganz vielem. So bedient ganz breite Emotionen so bei mir jetzt.
Absolut, das ist auch genau das, was ich eigentlich erreichen möchte. Das ist super. Meine Hunde schlafen dabei sofort ein. Also wenn ich das bei mir anmache, die pennen einfach weg. Also hier am Laptop hört sich das ein bisschen nervig an, weil da einfach die Höhen zu krass sind. Aber es soll eigentlich ein angenehmes Fallen sein. Falling Angel.
Falling Angel, die Dysmorphen Angel, die ja, die aus der Meckelschen Sammlung stammen und aus deiner Hand. Wir haben von dem Projekt mit dem Marzipanlamm gesprochen in Berlin. Was gibt's denn noch demnächst von dir zu sehen und vor allen Dingen wo?
Ich habe angefangen einen Raum, also angefangen seit 2 Jahren, habe ich einen eigenen Kunstraum auch in Berlin, den ich mit mit Viktor Petrov und mit Fanny Spang zusammen mache. Wir haben immer regelmäßig Ausstellungen, was wir ausbauen wollen jetzt. Und ich habe auch einen zusätzlichen Raum jetzt frisch angemietet ab Juni, wo auch künstlerische Forschung oder Forschung in Schnittstellen anderer, Kunst in Schnittstellen mit anderer Forschung sozusagen präsentiert, aber auch diskutiert wird, sprich Workshops und Lehre wird da passieren. Das ist so mein neues Projekt. In dem 3D-Druckbereich bin ich gerade sehr tätig seit ein paar Jahren. Und was wir jetzt machen, ist da ein kleines 3D-Drucklabor im Anschluss mit interdisziplinären Kunst schaffen und Beratung.
Wie verdienst du überhaupt Geld mit deiner Kunst? Weil es ist ja sehr vergänglich, ne? Also die Vergänglichkeit spielt ja eine große Rolle bei dir. Oder geht es darum gar nicht?
Ich glaube, es geht mir gar nicht darum. Also tatsächlich verkaufen tue ich dann über Sammlungen auch. Also mir wurde jetzt auch mal ein Video abgekauft oder durch die Ausstellung selber oder durch ein Stipendium. Das sind eigentlich so die Dreh- und Angelpunkte und Projektförderung. Aber sowas, dass ich sage, ich verkaufe eine Arbeit, kommt eigentlich selten vor. Ich habe auch Bilder, die verkaufen sich tatsächlich ganz gut. Die werden aber eben einfach nicht so oft ausgestellt, weil das Interesse ist eher dann auf diese Aktion. Will ich jetzt auch mal ändern, weil ich einfach die loswerden will. Nein, das nicht, die sind wunderschön, aber
welche Bilder?
Fell-Metallbilder, also sie kommen einfach nicht an die Fläche, also die müssten einfach mal ausgestellt werden. Also die hatte ich einmal hier auch ein paar Mal schon ausgestellt und die wurden meistens auch alle weggekauft, weil die einfach super passen. Ja, jetzt verschenke ich sie immer als Hochzeitsbilder.
Was weg muss, muss weg.
Was weg muss, ich brauche den Platz. Ein ganzes Pferd da stehen und ein Hirsch.
Und ich möchte nicht wissen, was alles noch in den Kühltruhen drin ist.
Ja, genau. Also das gebe ich halt ein bisschen auf jetzt alles. Und also nicht die Kunst, sondern die Art und Weise, so zu arbeiten. Denn auch das Lagern ist einfach ein Thema, finde ich. Es ist ein Berlin-Thema, es ist aber überall ein Thema. Und ich habe auch ein komisches Gefühl dabei überhaupt, dass Arbeiten da rumstehen, die nicht gesehen werden oder die keine Verwendung haben plötzlich. Das ist auch nicht wichtig, aber sie stehen bei mir rum und ich weiß schon nicht mehr, was ich damit machen soll. Und ich bin gar nicht einer der Künstlerinnen, die so viele Arbeiten hat. Die Hundeaktion ist ja eine Aktion. Das Video ist ein Video, die Sounds, also es sind alle Sachen, die ja eigentlich keinen Platz wegnehmen, aber die Präparate, die nehmen viel Platz weg und sie sind viel zu schade, als dass sie eingewickelt in Tüchern in meinen Regalen stehen und nicht in den Keller dürfen, weil es da zu feucht ist.
Hast du ein Projekt, eine Idee, ein Kunstwerk, was du unbedingt nochmal umsetzen möchtest?
Ja.
Einen Traum.
Nee, ein Traum ist es nicht. Es ist tatsächlich eine Arbeit, die ich gerne umsetzen möchte, die auch realistisch ist. Das ist kein Traum. Und zwar möchte ich, solange mein Hund noch lebt eigentlich, aber das sieht gerade nicht so gut aus, mit seinen Herzklängen arbeiten, weil er hat ein Herzproblem. Und ich habe auch da Inspirationsquelle Kardiologie, mich einfach von diesen Bildern und von diesen Herzrhythmen inspirieren lassen und möchte die eigentlich gerne in Sound und vor allen Dingen in Video umsetzen. Und eigentlich würde ich mir vorstellen, dass der Hund selber in dem Raum ist, währenddessen live seine Herzklänge genutzt werden, um den Raum zu bespielen. Das heißt, da hatte ich überlegt, auch mit einem Musiker zu arbeiten, der Klavier spielt oder eine Musikerin, die Harfe spielt, sodass auch da so eine Interaktion gibt, dass sozusagen ein klassischer Musiker mit diesen Herzklängen arbeiten muss oder soll und auch experimentell. Und dass eben dadurch die ganze Farbe des Raums sich verändert. wie geht's dem Hund damit? Also mit meinem geht es nicht mehr, aber mit meinem neuen geht es. Der hat aber keinen Herzfehler, Gott sei Dank. Einfach die Idee, diese Herzklänge zu nutzen oder halt, ne, der Hund, ne, sieht dann einen Menschen, den er kennt, da verändert sich einfach der komplette Raum, ne, und da verändert sich auch die Musik. Und das fände ich halt, ist ja ein bisschen Stalking, aber das finde ich irgendwie ganz cool. Das würde ich gerne machen, das habe ich so oft schon eingereicht. Und das ist eine Arbeit. Und die andere Arbeit, die ich sehr gerne eingereicht habe, ich möchte eigentlich gerne Ziegen in meine Ausstellung bringen, dass sie meine Arbeiten kaputt machen und zerstören und darauf rumspielen und die zerfetzen. Auch das hat nie jemand angenommen. Es gab öfters mal Interesse und dann hieß es so, wir wissen nicht, ob wir das realisieren können.
Marie Lenz-Speckert sucht Interessenten für ihre Arbeiten und da sind tolle Projekte dabei. Also ich habe auch das Gefühl, da sind auch noch tausende Ideen. Wenn wir jetzt philosophieren würden, kämen wir ganz, ganz weit, denke ich, so mit den Ideen, die du hast. Weil letztendlich ist das ja auch so ein Fundus, das Leben, ne, so ein ewiger Fundus an Räumen, die man bespielen kann, Konstruktionen, die man entwerfen kann. Insofern kann ich mir vorstellen, dass du da unerschöpflich arbeiten kannst.
Ja, und auch werde. Also ich meine, ne, man muss natürlich schon gucken, wenn man so viel, ich sage nicht Potenzial, aber vor allen Dingen so viele Fähigkeiten lernt durchs Leben. Ich meine, ich habe so viele Quereinsteigerjobs gemacht. Da ich in der Zahntechnik habe ich gearbeitet, in der Präparation, Pathologie, Metallwerkstätten und weiß ich, was man da alles so lernt, dass man das auch irgendwie weitergibt oder auch Menschen berät, die in der Kunst sind und nicht wissen, wohin mit ihr tollem Handwerk, rein jobtechnisch, dass man da eben ganz, ganz viel findet.
Das wird bei dir stattfinden in Berlin, in den neuen Räumen.
Ja, genau.
Wo finde ich dich denn? Also wenn man dich sucht, wo findet man dich? Also zum einen jetzt hier in Dysmorphia, in der Ausstellung, in den Meckelschen Sammlungen, in der Kapelle, am Unicampus, am Medizincampus Steintor, so heißt der richtig. Wo finde ich dich, wenn ich dich suche? In Berlin, wo genau?
In Berlin, in Schöneberg. Am Bayerischen Platz. So. Also die Räume sind in der Martin-Luther-Straße in Schöneberg und da gibt es Instagram für. Also der Kunstraum, den ich mit den anderen beiden betreibe, heißt Schützenverein, weil wir alle drei Sternzeichen Schütze sind. Nicht nur deswegen, sondern weil wir auch denken, dass ein Schutzraum ist, weil der eben nicht von, also wir sind nicht gefördert, und sondern wir machen das selber und entsprechend haben wir auch keine Sorge, dass er uns verloren geht, und wir können eben alles ausstellen, worauf wir Lust haben, was wir gut finden, ohne unbedingt Profit draus zu machen, was natürlich cool wäre, was wir aber nicht machen. Und das andere, der andere Raum heißt B, und der ist direkt daneben, deswegen zusammengeschrieben, B-Schützenverein.
Ja, super. Und jetzt fällt mir am Ende noch ein, du schreibst auch ein Tagebuch. Es gibt eine App.
Ja, es gibt eine App. Ich war ja gut vorbereitet. Also ich wusste ja schon rechtzeitig Bescheid. Deswegen habe ich auch rechtzeitig angefangen. Sonst zum Beispiel, ich wollte gestern was posten, ich habe aber nichts hingekriegt. Muss ich noch nachholen, genau. Das Tagebuch beschreibt eigentlich also viele Sachen, die natürlich schon in der Vergangenheit liegen. Sonst würde ich es gar nicht schaffen. Also wenn ich jetzt jeden Tag, also ich kann ja nicht in einem Monat eine ganze Ausstellung herstellen. Das geht nicht. Aber ich habe sozusagen meine Zweifel gemischt mit den Experimenten, die ich gemacht habe, sag ich mal so. Die Zweifel, die ab dem Tag, wo ich das Tagebuch gestartet habe, nämlich Countdown läuft, nur noch ein Monat, dann ist die Eröffnung, mit, okay, was habe ich eigentlich in den letzten 6 Monaten gemacht, also 5 in dem Fall, ne? Und womit habe ich mich beschäftigt?
Also das Tagebuch, muss man vielleicht auch mal dazu sagen, das ist das Tagebuch für das Stipendium an der Kunststiftung Sachsen-Anhalt. Das führst du da auf einer App und da kann man nachlesen, wie sozusagen der Werdegang ist in den letzten 5 Monaten für dich, wie es dir da sozusagen ergangen ist.
Genau, und dadurch war es für mich natürlich auch machbar, weil viele Dinge habe ich halt gut dokumentiert und schon angefangen. Also ich würde in einem Monat nicht eine ganze Ausstellung, kein ganzes Stipendium schaffen, das geht natürlich nicht. Aber jetzt die Zweifel und das, was da so zwischen, und die Sachen, die ich eben nicht geschafft habe, die sind natürlich jetzt auch in dem letzten Monat sichtbar, ne? Zum Beispiel wollte ich mich mit der Schnürbrust beschäftigen und ein Korsett bauen. Das habe ich angefangen, festgestellt, dass ich eben keine Schneiderskills habe. Da müsste ich mir Hilfe suchen. Da bin ich einfach an eine Grenze gestoßen, wo ich sagte, okay, die Zeit reicht nicht, ne? Die Idee ist da, aber die Zeit reicht nicht. da endet das jetzt erstmal, aber genau, das Lamm habe ich jetzt nicht mit reingepackt, kann ich aber auch noch machen, weil das wäre jetzt zum Beispiel für die nächste Ausstellung. Ich habe das Tagebuch noch bis Mitte Juni und da werde ich jetzt nach der Eröffnung natürlich auch am Lamm arbeiten und dann kann ich das auch in den Tagebüchern, in das Tagebuch mit reinpacken. Ich dachte, das wäre eine gute Gelegenheit.
Da mal auf ein süßes Lamm hinzuweisen. Marie-Helene Speckert, es war mir ein absolutes Vergnügen, mich mit dir auseinanderzusetzen, zu unterhalten. Du hast wahnsinnig viel zu bieten und viel zu erzählen. Und ich denke, wenn Leute dich besuchen, bist du sicherlich auch ein Quell für viel Inspiration und teilst mit, was du kannst. Also das habe ich jetzt auch verstanden von dem Raum. Also es soll auch ein Raum der Kommunikation sein, auch mit deinen Mitarbeitenden zusammen.
Ja,
und insofern wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
Vielen, vielen Dank. War auch von meiner Seite eine Ehre. Dankeschön.
Danke.